Moin. Ja, moin, hab ich schon gesagt, wa?
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sag moin. Und herzlich willkommen im Programm von Radio Blau und Radio Korax, Radio Fratz, wo ihr uns gerade hört, also sei es im Stream. Und zu 2 Stunden Filmriss, das ist sicher, es sei denn, ihr hört uns quasi dann nachher irgendwie als Podcast, dann sind es nicht ganz 2 Stunden. Auch die lieben Fratzer in Flensburg kriegen uns nicht ganz, weil die können ja nichts mit den Veranstaltungstipps anfangen, die wir hier für Leipzig und Halle aufbereiten. Aber jeder kriegt das, was er braucht quasi, die volle Dosis Film. Die gibt es auch hier heute wieder in den nächsten 2 Stunden. Und dazu begrüße ich dann nachher auch die Jasmin hier im Studio, den Flo im Skype und den Robert ebenfalls.
Ey, sorry, aber die Augsburger Puppenkiste erzählt echt aufregende Geschichten als dieser Möchtegern-Regisseur. Wie heißt er überhaupt?
Ich kann ihn nie aussprechen. Das Drehbuch hat er auch geschrieben.
Na klar, Mann. Und weißt du, was das Schlimmste ist? So ein Haufen Scheiße kostet einen Haufen Kohle. Hm. Wer bezahlt eigentlich den ganzen Schwachsinn?
Filmstarts der Woche.
Ja, die deutsche Filmförderung, ha. Aber nicht im Fall des ersten Films, über den wir sprechen wollen. Und zudem begrüße ich ganz herzlich hier im Studio die Jasmin. Hallo, lass mich mal kurz gucken, an welchem Mikro du stehst.
Hi. Moin.
Hi. Und im angeschlossenen Funkhaus den Robert. Hallo Robert. Sag nochmal Hallo bitte.
Hallo.
Ah, jetzt kann man das
gut
hören. Ah, jetzt brummt es, auch schön. Ja, ja, also wir können dich jetzt hören, laut und deutlich. Das ist schon mal gut. Ich würde mal einfach den Anstoß hier liefern zu dem Film, über den wir sprechen wollen. Sicherlich der ja, mehr oder weniger größte Filmstart in dieser Woche. Wir wollen reden über Drive Away Dolls. Und ja, da hat man ja durchaus gewisse Vorfreude, glaube ich, drauf gehabt. So ging es mir zumindest, weil hinter dem Film ja ein ziemlich prominenter Name steht. Und zwar der Name, Ethan Coen ist, ne? Joel Coen ist.
Ist Ethan.
Ethan, ja, genau, richtig. Ethan macht ja genau was anderes. Also folgendes, ja, ne? Joel und Ethan Coen, die Coen-Brüder, kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Fargo, A Brother Where Art Thou, Burn After Reading. Ja, wirklich eine große Liste von absolut großartigen Filmen. Wie ist so dein Verhältnis zu den Coens?
Haben mich sicherlich geprägt als Filmschauende, also bin da durchaus eher auf der Fanseite zu haben.
Ja.
Es gibt halt wie bei allen Werken Höhen und Tiefen, die ich mag, aber ja, sind schon auf jeden Fall welche von den Regisseuren, wo ich eigentlich unbesehen alles erstmal konsumieren würde.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also es gab ja auch immer mal wieder so ein paar Drehbücher, die dann allerdings nicht so doll waren, die halt andere dann inszeniert haben, wo die Coens vielleicht auch selber begriffen haben, dass es vielleicht nicht ganz so der große beste Stoff ist. Aber hier mit den Filmen, die sie selber gedreht haben, haben sie ja wirklich wahre Meisterwerke erschaffen. Bist ja auch ein Coen-Fan, ne Robert, oder?
Also die kann man schon alle.
Ja, ja. Du hast immer noch ein ganz schönes Brummen in deiner Leitung. Ich mach mal kurz dein Mikro aus. Vielleicht kannst du noch mal kurz deinen Kopfhörer und dein Mikro richten. Vielleicht geht das dann besser. Wir schauen derweil mal darauf. Es ist ja schon ziemlich ruhig geworden eigentlich um die Coen-Brüder. Das ist ja dann doch schon irgendwie eine ganze Weile her, dass sie ihren letzten Film gemacht haben. Gemeinsam halt vor allen Dingen. Das war der Hollywood-Film. Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge.
Hail Caesar war es.
Hail Caesar war es,
aber ich glaube,
genau.
Ballad of Buster Scruggs,
ja,
war danach noch.
Genau, dann war es ja folgendermaßen. Also Hail Caesar war der erste letzte große Kinofilm 2016. Und dann haben sie gemeinsam The Ballad of Buster Scruggs gemacht. Das ist ja eine Anthologie gewesen, also ein Episodenfilm im Endeffekt. Und den haben sie ja für Netflix inszeniert. Also das war so einer der ersten Filme, die so auch mit dem Streaming-Dienst halt irgendwie groß bei uns im Kino liefen. Und die auch, lass mich nochmal kurz auf das Jahr schauen, 2018, okay, das ist noch vorpandemisch gewesen. Dann haben die allerdings in der Pandemie quasi Social Distancing betrieben, also sich ein bisschen auseinandergelebt eigentlich mehr oder weniger und ihr eigenes Ding gemacht. Zum einen hat nämlich Joel Cohn die Adaption von Macbeth für Netflix produziert, Shakespeares Macbeth in Schwarz-Weiß mit Denzel Washington inszeniert. Und Ethan schrieb halt eben ein Drehbuch für eine lesbische B-Movie-Killer-Komödie mit seiner Frau Trisha Cook, die jetzt auf die Leinwand kommt.
Im Wesentlichen so richtig. Ich glaube, die sitzen da schon seit den 2000er Jahren zusammen dran an dem Stoff. Aber ja, die haben sich jetzt nochmal richtig dran gesetzt und das umsetzen können. Ich glaube halt, Ethan hatte auch geäußert, dass er keinen Spaß mehr am Filmemachen hatte. Nach 30 Jahren erstmal und dass das einer der Gründe für seine Pause war. Und jetzt halt, aber offenbar, also er mag halt offenbar diesen Familienunternehmen-Charakter und arbeitet jetzt halt wieder mit seiner Frau zusammen.
Ja, genau, das hat dann Joel ja auch immer wieder gemacht, halt, ne, mit seiner Frau Frances McDormand. Hat er ja auch immer wieder Filme gedreht und in diesem Fall ist es halt eben Trisha Cook, die Frau von Ethan, und der ist halt eben Drehbuchautorin. Und ja, was wir da jetzt haben, ist, würde ich jetzt mal sagen, Robert, mich hat das halt tierisch so an das Gangster-Kino der 90er vor allen Dingen erinnert. So, ne? Also Tarantino hat da ja eine Menge ausgelöst und da gab es ja viele Derivate in die Richtung. Also so ein bisschen hatte das was von dieser Zeit, auch so was die schrägen Figuren anbetrifft.
Ich dachte, beim Film hatte ich immer so Anleihen, weil du gerade 90er sagst, hatte ich auch ein bisschen immer so dran während des Films gedacht, weil es ja so ein Roadmovie ist und da sind zwei unterwegs, habe ich tatsächlich an einen deutschen Film tatsächlich gedacht, der auch so ein bisschen Gangster-Sachen bei sich hat, mit Moritz Bleibtreu, Til Schweiger und Jan-Josef Liefers, und das war ja damals Knocking on Heaven's Door.
Ja, aber der war ja schon fast eigentlich ein Derivat oder Rip-Off so von den Tarantino-Filmen, ne?
Und so fühlt es sich an.
Ich kenne keinen Tarantino-Film, was ein Roadmovie ist.
Nein, das stimmt allerdings, dass es sich auch so anfühlt tatsächlich, eher wie ein Derivat und ein Rip-Off halt irgendwo in der Richtung. Ja, aber erzähl weiter. Also wieso Knocking on Heaven's Door? Ja, als Roadmovie halt.
Naja, weil zwei Leute sagen, unterwegs sind und die dann durch Sachen in Gangstertum reingeraten. Und hier ist es halt so, dass unsere Protagonistin ein Auto mieten, was eigentlich andere haben sollten. Und da natürlich ein Koffer drin ist mit gewissen Inhalten, die sie nicht in die Hände bekommen sollten. Ja, und somit sind denen natürlich Gangstern auf der Spur. Und die Gangster sind ja wirklich so ein bisschen, ja, die sind wie früher so ein bisschen, aber stolpern sozusagen in deren Welt rein, sozusagen. Weil die natürlich dann, die Mädels, hat man schon gesagt, sind ja zwei Lesben, die eventuell hier kommt das da zum Paar oder nicht, aber es gibt natürlich viele Beziehungsgeschichten, aber die treffen ja auf andere und die Gangster klappern ja auch diese Gebäude, weil sie den oder diese Sachen ab, wo die waren, und kommen dann natürlich auch in schräge Situationen, die ja anders wären, wenn das andere Etablissements wären. Das, da gibt's sozusagen, da sind eigentlich die größten Neuerungen, weil da werden die vor Sachen gestellt, die halt noch nicht so, ja, die man dann halt noch nicht so gesehen hat, weil es gibt eben nicht diese ganz klassischen.
Ja, also klar, diese lesbische Liebesbeziehung und halt eben auch diese Kreise, in denen die sich bewegen, das ist ja schon mal was Neues quasi für das Genre, ne?
Das ist, was der Film besonders macht. Er spielt halt in der queeren Szene, der auch speziell 1990er Jahre so die Lesben-Szene kurz vor dem Internet. Mittlerweile gibt es halt ein Sterben von Lesbenbars und so, das ist halt auch so ein nostalgisches Ding, was einen Raum zeigt, der heute so nicht mehr existiert. Aber ja, die beiden Hauptfiguren entscheiden sich, im Grunde einen Roadtrip zu machen nach Tallahassee in Florida und dabei eben ja Lesbenbars auf dem Weg zu besuchen und so Sexkapaden mitzunehmen. Der Film ist auch sehr sexpositiv und man ja ist als Teil von horny Film die ganze Zeit. Und
ja, total.
Ich glaube, also der Film legt halt sehr viel Aufmerksamkeit auf die Montage und Trisha Cook war ja halt auch Editor, Schnittmeisterin, auch bei vielen der Coen-Brüder-Filme in den 1990er Jahren eigentlich, ja, von Miller's Crossing bis hier, The Man Who Wasn't There, also sozusagen die gesamten 90er Jahre war das deren Schnittmeisterin. Und man merkt halt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit auf den Schnitt legen, indem da halt mal wieder so psychedelische Einblendungen kommen. Und da sie schon Driveway Dolls im Titel haben, das ist halt auch so ein Rückblick oder eine Anspielung auf Exploitation-Filme der 60er und 70er Jahre, also Valley of the Dolls, Faster Pussycat Kill Kill, solche, also halt diese Art von Roadmovie, Exploitation spielt da auf jeden Fall auch als Inspiration eine Rolle, neben eben den 90er Jahren, die Trisha Cook und Ethan Coen natürlich halt auch sicherlich auf ihre Weise erlebt haben. Die beiden führen übrigens halt eine offene Beziehung und Trisha identifiziert sich auch als lesbisch, also es ist halt nicht ein, wir gucken jetzt hier als heterosexuelles Paar von außen auf so ein Ding und schreiben da was drüber, sondern ich gehe mal davon aus, dass es halt auch Orte gewesen sind oder halt Orte wie Orte, an denen Trisha Cook halt rumgehangen ist in den 90er Jahren.
Mhm. Ja, aber das macht das natürlich auch nicht so richtig einfach bei diesem Film, weil wenn wir hier so einen selbstbewusst inszenierten B-Film haben, Trash-Film haben, das kann man ja auch nicht so richtig forcieren. Also das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich hatte mit dem Film. Auf der einen Seite fand ich ihn nicht wirklich gut, auf der anderen Seite fragt man sich dann aber natürlich so, der Film will aber ja auch nicht gut sein.
Ja.
Und wie funktioniert das? Wie hat das funktioniert für dich, Robert? Also das war so ein bisschen mein Problem bei der ganzen Sache. Ich wollte ihn, glaube ich, mehr mögen, als ich ihn am Ende gemocht habe.
Ja, ist bei mir ungefähr auch so. Ich wollte noch heranziehen, gerne nochmal auf das Lesben-Thema. Es gab ja vor einiger Zeit den Film Bros zu sehen. Diese Komödie, ja. Wo auch dieses schwule Paar im Vordergrund war und das wirklich ganz stark fokussiert, das war das Thema des Films. Und das Interessante ist, Bros hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten, ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ich habe mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Aber es fühlte sich überhaupt nicht bei Bros, obwohl es das Hauptthema war, nicht aufgesetzt oder viel. Auch wenn das Hauptthema war, fühlte sich an, als hätte ich eine ganz normale Komödie geguckt mit ganz Leuten, die eben ihre Probleme haben.
Mhm.
Und bei Bros fühlte sich das ganz homogen, ganz klar an.
Ne? Ja.
Und bei Belfaway Dolls ist eben so, dass mir dieses Sexuelle, das alles, das war mir manchmal zu viel, zu krass drüber.
Ja, also aufgesetzt halt, ne?
Also mir waren zu viel Dildos im Bild, manchmal. Also ich weiß nicht, das ist manchmal mir zu, ja, also das, ja.
Der Film will ja auch irgendwie so eine raunchy Comedy sein, so, ja. Aber für dich ging es ja auch eigentlich eher so, dass dir Bottoms ja besser gefallen hatte eigentlich.
Ja,
ne?
Ja. Also wir leben halt gerade offenbar in einem Zeitalter, wo halt so leicht trottelige Lesben-Crime-Duos entstehen. Also wir haben Bottoms halt, das halt so eine Highschool-Komödie ist. Das hier ist jetzt halt so die sexy Road-Movie-Komödien-Sache. Wir kriegen demnächst Love Lies Bleeding, wo es das halt als ein Drama inszeniert.
Ja,
aber
jetzt
halt
auf der Berlinale lief, ja.
Genau, aber halt eben diese Lesben machen dumme Dinge, scheint gerade ein Trend im Kino zu sein. Ich befürworte das auch und ich bin auch dafür, dass man mittelmäßige Filme über queere Themen machen kann oder einfach so einen Gangster-Roadmovie in der queeren Szene setzen kann, ohne dass das halt irgendwie, das steht jetzt für immer dafür und ist die einzige Repräsentation, die wir haben. Und insofern bin ich sozusagen, ich bin froh, dass ich Alternativen habe, die dasselbe Thema oder eine ähnliche Dynamik auch behandeln und sagen kann, ja, das war ein mittelmäßiger Film. Und ich war unterhalten die meiste Zeit, aber es war auch kein guter Film, weil es war, ist okay.
Was mir übrigens noch eher eingefallen ist, wo du jetzt Bros angeführt hast, wo wir jetzt Bottoms hatten und auch die aktuelle Welle der Filme, die sich halt eben sehr frei eigentlich mit dem Thema behandeln und auseinandersetzen, möchte ich nochmal ganz herzlich irgendwie ganz heftig hier erinnern an Bounce.
Ja.
1996, Jennifer Tilly, Gina Gershon von den Wachowski-Schwestern.
Oh, ja.
Der ja eben auch diese lesbische Beziehung im Mittelpunkt stehend hatte quasi und diese Anziehung zwischen den beiden Frauen dazu dann führte, dass sie halt eben dann den Mann abzocken wollen und sich absetzen wollen mit dessen Geld. Und das war ja wirklich ein sehr ernsthafter und sehr gelungener Film, finde ich auch, der das Thema noch mitverarbeitet hat.
Ja, auf jeden Fall schlägt in eine, also ich würde nicht sagen, schlägt eine ähnliche Kerbe, er behandelt ähnliche Themen, aber eben Ja, Drive Away Dolls, weit weniger ernsthaft. Das ist halt auch so ein episodisches Roadmovie-Ding. Für mich werden Konflikte auch oft zu schnell aufgelöst und dann fährt man weiter und dann ist es kein Problem mehr. Mhm. Also der Film ist halt keine 90 Minuten lang und die 5 Minuten, die sie gespart haben, hätte ich mir halt vielleicht noch erwartet, als noch eine Spirale in manche dieser Handlungen reinzubringen, um noch ein bisschen mehr eine Spannung aufzubauen, anstatt eben eine Anreihung von Cameos und Momenten, die halt alle für sich unterhaltsam sind, aber am Ende eben ja zu einem etwas belanglosen großen Ganzen führen.
Auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin ja auch echt...
Am Ende war für mich auch zu schnell Schluss. Also es geht lange Zeit auf ihr Ziel aus und dann, wenn sie da sind, kann man das nicht noch genießen, wo die sind. Da ist so ganz schnell klack und dann ist der Film zu Ende. So irgendwie, wo man die ganze Zeit sozusagen ein bisschen schon auf das Ziel gehofft hat. Also man will ja auch ein bisschen was. Und das wird trotzdem, ja, auch wenn das Roadmovie im Hauptmittelpunkt steht, am meisten ist ja auch so dieses Ankommen noch ein bisschen wichtig. Da hätten sie ruhig noch 5 Minuten machen können. Für
das Ankommen. Ja, zumal halt eben, ne, das hatten wir ja auch schon mehrfach, du hast schon den Koffer erwähnt, ne, gar klar, wir erinnern uns natürlich irgendwie alle noch an den Koffer in Pulp Fiction und auch hier wird es dann lange nicht aufgeklärt, was sich in dem Koffer befindet, aber der ist halt auch echt ein totaler MacGuffin. Also das ist halt, es macht nicht wirklich viel Sinn, was da drin steckt und worum es jetzt hier halt wirklich geht. Die Auflösung ist dann doch eher enttäuschend, finde ich. Und enttäuschend ist dann halt auch, ich meine, ich mag wirklich so kleine psychedelische Einsprengsel und ich liebe ja The Big Lebowski, auch ebenfalls von den Coen-Brüdern, der ja auch mit dieser psychedelischen Komponente halt, diesem schluffigen Hippie-Tum halt auch schön spielt. Und hier sind diese psychedelischen Einsprengsel, die dann noch irgendwie in die Hintergrundgeschichte in den Plot mit eingewoben werden, total überflüssig. Also das ist echt nicht mehr als eine visuelle Spielerei, die da irgendwie zwischendurch mal reinkommt. Ne?
Es gibt eine, die handlungsrelevant ist, aber...
Ja, aber das war's dann auch. Also du versuchst vor allen Dingen die ganze Zeit halt irgendwie eine Relevanz und einen Bezug halt herzustellen zu der Handlung, aber wie es dann wirklich damit zusammenhängt, ist dann doch eher enttäuschend.
Ja, also... Ja, Vibes-Only-Kino irgendwie, aber ja. Ich glaube, also man kann auch ein paar positive Sachen über den Film sagen. Zum einen die Hauptfiguren, hier gespielt von Margaret Qualley und Geraldine Viswanathan, auf jeden Fall, die haben eine Chemie miteinander, die funktionieren als komödiantisches Duo. Das ist cool, die Cameos erfüllen ihren Zweck. Ich glaube, Ethan Coen hatte wieder Spaß am Filme machen.
Also sozusagen, ja, Spaß sieht man dem Film auf jeden Fall an. Ja.
Genau, also für ihn war sein Ding, war das Ding da. Man kann jetzt halt, man könnte halt jetzt noch weiter Sachen spoilern, finde ich, aber sollten wir nicht tun, weil die Überraschungen mit das Einzige sind, was den Film nach vorne trägt. Dass man eben noch nicht weiß, was kommen wird. Man kann bis zu einem gewissen Grad auch ein, zwei Aussagen über aktuelles politisches Klima in den USA rauslesen, wenn man das wirklich möchte. Was ich interessanter fand, ist, wie halt die Gangster mittleren Alters mit diesen jungen Lesben sozusagen in ihren Dynamiken parallel gezeigt werden und wieder halt auch so ja Ähnlichkeiten aufgezeigt werden in der Dynamik dieser Figuren, dass man halt eben schon merkt, ja, das ist ein Film, wie die Coen-Brüder ihn sonst gedreht haben, aber mit einem anderen Cast an Figuren, aber viele der Dynamiken und Beziehungsdinge funktionieren halt immer noch und das fand ich eine sozusagen interessante Analyse eben, die sie dann in ihren eigenen Film reingebaut haben, aber einer tieferen Besprechung verwehrt er sich halt eigentlich, weil es eben ein Film ist, der keine Tiefe haben möchte.
Ja, wie gesagt, sein Bruder macht irgendwie Shakespeare's Macbeth und er macht halt eben eine lesbische Roadmovie-Gangster-Comedy. Robert, abschließende Worte.
Ja, also kurz und spaßig. Also war jetzt nicht das Riesending, aber für einen kurzen, spaßigen Dings, da eben nicht so lange.
Guckt sich gut weg, ja.
Ja. Und die Cameos versüßen das ein bisschen das Ganze. Ne? Am Anfang, das muss ich noch sagen, am Anfang kommt Pedro Pascal schon sehr gefreut.
Ja, aber leider ist er dann auch schnell weg.
Ist er dann andersweitig in den Film weiter vertreten. Aber, okay. Aber ansonsten, ja, man kann Spaß haben.
Ja. Von dem hätte ich mir auch mehr gewünscht, Pedro Pascal.
Aber ja, das heißt, seine Rolle ist gleichzeitig kürzer und länger, als man erwartet hätte.
Ja. Gut. Ja, vielen lieben Dank, Robert. Schön, dich mal wieder zu hören und zu sehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir sind bei den Filmstarts der Woche. Ja, das kann jemand anders besser sagen als ich.
Filmstarts der Woche.
Ganz genau. Und haben schon gesprochen über Driveaway Dolls und ein weiterer Film, der sich mit Frauenthemen auseinandersetzt, allerdings auf eine sehr andere Art und Weise. Weniger auf diese sexy, raunchy Schiene, die es jetzt Driveaway Dolls an den Tag legt. Eigentlich der perfekte Film zum internationalen Frauentag, der ja gestern war, den wir ja gestern gefeiert haben. Und natürlich auch in vielfacher Form dann auch demonstriert haben, auf der Berliner Straßen vor allen Dingen, da war viel los, da war ja auch gestern Feiertag. Passend dazu kommt jetzt ein Film in die Kinos, der sich auf animierte Art und Weise mit der Situation von Frauen auseinandersetzt, und zwar Sultanas Traum. Isabel Herguera hat das Buch Sultanas Traum in einer Buchhandlung in Ahmedabad gefunden und ja, suchte dort vor dem Regen Schutz und war fasziniert von der mehr als 100 Jahre alten Geschichte in Sultanas Traum. Sie ist Animationsfilmerin, Zeichnerin, Illustratorin und hat diese Geschichte quasi verarbeitet in ihrem Film. Und schickt ihre Figur Ines, eine spanische Zeichnerin, also durchaus autobiografisch geprägt, klar, auf Spurensuche nach der Autorin des Buches, Rokeya Hossain. Ines reist nach Indien, reist nach Bangladesch und sucht dort nach der Autorin und ja, begibt sich eigentlich mehr oder weniger auf die Suche nach ihrem eigenen Traum. Die Geschichte im Buch um das sagenumwobene Ladyland, in dem die Frauen regieren und die Männer zu Hause bleiben, vermischt sich mit ihrer eigenen Biografie, ihren eigenen Ängsten vor übergriffigen Männern, der Panik, die sie empfindet, wenn sie nachts allein durch den Park geht. Das erzählt sie auch aus dem Off, wie sie zum ersten Mal dieses Gefühl hatte, wirklich eine Frau zu sein und halt irgendwo bedroht zu sein, wirklich, als sie da alleine auf der Parkbank saß und sie diese Angst empfand. Und ja, auf der Suche nach einem Ort, wo Frauen sich entfalten können, ohne von Männern unterdrückt zu werden, ja, diese Utopie, die verfolgt Ines. Für sie ist die Hoffnung der Antrieb, allerdings ist dieser Weg, den sie dort beschreitet, kein einfacher. Sie wird immer wieder auch abgewiesen, auch von Frauen, die ihre Sicht halt irgendwo nicht verstehen, aber trifft dann eben auch auf die Autorin beziehungsweise auf die Spuren, die sie hinterlassen hat. Und so wird quasi diese Reise auch ein Stück weit eine Reise zu sich selbst und zu ihrer eigenen Identität als Frau. Isabel Herguera inszenierte hier autobiografisch geprägt eine Geschichte mit großer Lust an der Gestaltung. Das ist das Bemerkenswerte an diesem Film, abgesehen von der Handlungsebene, von dem Inhalt, den sie hier auch überbringen will, und dieser sehr traumgleichen, assoziativen, essayistischen Art, diesen Film zu erzählen, ist halt wirklich die visuelle Komponente unglaublich toll und erlebenswert. Denn die Animationstechniken, die sie hier verwendet, sind fließend. Mal sind die Figuren Teil eines Schattentheaters, mal sind sie lose Bleistiftzeichnungen oder die Geschichte wird in detailreichen Aquarellen erzählt. In den Hintergründen, es ist wirklich eine farbenprächtige Tapete eigentlich teilweise zu sehen, durchsetzt von Mustern und Ornamenten im Stile der Medi, also der indischen Tattoos. Wirklich toll erzählt das Ganze, rauschhaft inszeniert von Herguera und mit auch langen Einstellungen, Bildern, die viel Raum geben, auch um das Gesehene zu reflektieren und um sich halt eben mit auf die Reise zu begeben von Ines und durch diese Ebenen, die sich immer wieder vermischen von Realität und Traum, von der eigenen Biografie und der erzählten Geschichte, ist das Ganze wirklich eine absolut außergewöhnliche Seherfahrung für ein aufgeschlossenes Publikum. Ja, für mich so ein Stück weit eigentlich der Filmstart der Woche, weil es halt einfach auch der Film zur Woche ist, einfach der Film zum Internationalen Frauentag. Ein Film, der sehr selbstbewusst und sehr, sehr künstlerisch hier sich auseinandersetzt mit der Rolle als Frau in der Gesellschaft. Sultanas Traum, wirklich ein sehr sehenswerter Animationsfilm. Schön, dass es den jetzt mal auf der großen Leinwand auch zu erleben gibt. einen ähnlichen Ansatz auf ganz andere Art und Weise verfolgt der Film Der Zopf von Letizia Colombani, der ja basiert auf ihrem Debütroman. Sie hat also selber das Buch geschrieben, denn der Film, das Buch war wohl recht erfolgreich auch. Und sie hat jetzt daraus ein Drehbuch entwickelt und ja, den Film tatsächlich auch als ihre Regiearbeit selbst inszeniert. Sie erzählt hier drei Geschichten, und zwar beginnt die Geschichte, der Film beginnt in Indien bei Smita. Sie zählt und ihre Familie zählt zu den Ärmsten, zu der Kaste der Unberührbaren, also eben jenen, die Toiletten putzen und Müll aufräumen und ja, von allen halt eben gemieden werden, also ignoriert werden wirklich auch. Und dieses Kastensystem, diese verschiedenen Schichten sind halt wirklich einfach sehr präsent in Indien. Also sie steht immer zurück eigentlich, wenn die Frauen an ihr vorbeilaufen, dann muss sie sich halt immer im Hintergrund halten und sie darf auf gar keinen Fall halt irgendjemanden auch von denen ansprechen, für die sie da arbeitet. Sie kriegt das Geld dann halt auch immer mal auf den Boden geworfen und muss es dann aufsammeln selbst. Also wirklich die übelsten Situationen und Voraussetzungen eigentlich ihres Lebens dort, wie sie dort halt eben rumzieht und die Toiletten entleert, um halt eben auch ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu bescheren und sie ihr zu ermöglichen, halt eben auch in die Schule zu gehen. Das gelingt ja auch irgendwann tatsächlich, dass sie dann halt auch durch einen Gefallen eigentlich es schafft, ihre Tochter da in eine Schule zu kriegen, aber dort ist ihre Situation und ihre Herkunft halt auch klar und deswegen wird sie halt auch dementsprechend behandelt und diskriminiert. Und deswegen träumt sie davon, mit ihrer Tochter gemeinsam in Richtung Süden zu fliehen. Gleichzeitig erleben wir das Leben von Julia. Die lebt in Italien und versucht, das Geschäft ihres Vaters zu retten. Das ist so eine Schneiderei. Und sie bekommt dabei unerwartet Hilfe von indischen Einwanderern. Und zwar von einem indischen Einwanderer Kamal. Denn sie machen dort, also sie schneidern halt im Endeffekt Perücken. Also sie machen halt quasi aus echt Haaren halt eben Perücken. Und diese Haare wiederum kommen aus Indien. Also da ist auch der Bezug dorthin und zu der Geschichte, die wir zuerst erlebt haben. Und Kamal ist dann so ein Einwanderer, der ihre Aufmerksamkeit eigentlich erregt und ja, sie verguckt sich auch so ein Stück weit in ihn und gemeinsam versuchen die dann halt eben dieses Familienunternehmen zu retten. Und dann haben wir als dritte Geschichte noch Sarah. Sarah lebt in Montreal und ist dort erfolgreiche Anwältin, hat eine Karriere in der Anwaltskanzlei, muss sich dort natürlich auch eben in ihrer Rolle als Frau durchsetzen gegen die Männer, gegen den, vor allen Dingen den Chef halt eben auch, hat auch gute Chancen halt eben seine Rolle zu erben, also dort halt eben die Geschäftsführung oder eine Partnerschaft irgendwie einzugehen. Doch sie erkrankt an Krebs und muss sich halt damit auseinandersetzen mit ihrer Erkrankung, mit ihrer Situation, mit ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter. Und so sind alle drei Schicksale oder drei Geschichten hier quasi durch ein Schicksal miteinander verbunden. Und das erzählt Colombani durchaus gelungen, also schön miteinander verflechtet, um hier halt irgendwie im Bild des Zopfs zu bleiben. Allerdings ist die Auflösung ziemlich simpel geraten und der Film, ja, ist manchmal halt einfach so ein ganz schön drüber inszeniert. Also gerade die Musik von Ludovico Einaudi, toller Komponist, ziemlich beste Freunde, unter anderem ist er danach auch sehr erfolgreich hier auch in Deutschland geworden und auch getourt mit seiner Musik. Und er macht hier halt wirklich einen Klavierteppich für diesen Film und der liegt halt immer komplett drunter eigentlich durch den ganzen Film und gibt so ein bisschen die Richtung der Gefühle auch mit vor. Und das hat mir dann doch eher nicht so gut gefallen. Insgesamt ist der Film schon toll inszeniert und toll gedreht und auch mitreißend erzählt durchaus. Aber manchmal war es mir dann doch auch irgendwie einfach zu viel und zu viel Hochglanz halt auch in den Bildern. Ja, es ist schon irgendwie groß inszeniertes Gefühlskino. 2 Stunden auf der Basis des Bestsellers. Der Zopf ab dieser Woche ebenfalls in den Kinos. Aber natürlich, klar, auch passend halt eben zur Woche und zum gestrigen Tag der Frau. Ja, mit dem Schicksal einer Frau hast du auch du dich auseinandergesetzt, liebe Jasmin, mit einem französischen Film, ne?
In der Tat, ich habe mir Julie, eine Frau gibt nicht auf, angesehen, der in die lange Reihe von Filmen, deren deutscher Titel ihnen nichts Gutes tut, sich einreihen mag. Der französische Titel lässt sich als in Vollzeit übersetzen und das ist auch sehr, worum es in diesem Film geht. Es geht darum, dass eine Frau einen Vollzeitjob hat. Sie ist alleinerziehende Mutter. Der Ehemann, der ehemalige, meldet sich nicht mehr. Sie ist extra aus Paris aufs Land gezogen, um halt mit ihren Kindern zwischen der Heimat des Vaters und ihrem Arbeitsplatz zu wohnen und muss entsprechend immer wieder nach Paris reinpendeln. Und das Ganze spielt während einer Woche, in der der Nahverkehr in Paris streikt. Also auch etwas, wo wir einen heutigen Bezug herstellen können. Und es wird eben als ein Uncut Gems-artiger Actionfilm inszeniert. Also es ist wirklich die ganze Zeit alles in Bewegung. Wir kriegen Handkamera-Bilder davon, wie sie durch den Nahverkehr durch Paris hetzt, dann durch ihren Job als Zimmermädchen in einem Luxushotel, während sie gleichzeitig versucht, in ihrem ursprünglichen Berufsfeld Marktforschung, Marketing wieder unterzukommen und auch gleichzeitig noch Bewerbungsgespräche führt. Die Kinder sind die ganze Zeit bei einer älteren Nachbarin, die aber auch komplett überfordert damit ist, während sich der Vater halt gar nicht meldet und alle Geld von ihr wollen. Also totaler Stress im Hochdruck-Kochtopf Kapitalismus, in dem sie sich da befindet. Und der Film illustriert halt sehr, sehr gut, wie halt eben jegliche Faktoren da zusammenkommen, um es immer unerträglicher für sie zu machen, bis sie halt über kleinste gute Nachrichten bereits bereit ist, in Tränen auszubrechen und der Stress immer, immer mehr wird. Und der Film hat jetzt kein super versöhnliches Ende für sozusagen die systemischen Probleme. Für die Figur geht es halt weiter, aber man merkt halt schon, dass das ein Film ist, der illustriert, wie das System Kapitalismus eben nicht gleichzeitig mit Menschlichkeit und Familie einhergeht und selbst Handlungen, die für einen persönlich Stress rausnehmen, wieder den für andere nach oben drehen. Und ja, das Ganze wird halt sehr, sehr druckvoll aufgebaut. Also es ist ein Film, der seine Spannung im Grunde bis zum Ende die ganze Zeit halten kann. Es gibt einen sehr, sehr treibenden Synthi-Soundtrack, der einen da durch den Film treibt, peitscht. Also es hat mich auf jeden Fall abgeholt, wie sehr der Film einen involviert, wie sehr er einen reinzieht. Und die Stakes sind, was bei vielen Filmen halt so wäre, eher niedrig. Es geht halt darum, dass ihre Kinder klarkommen, was zum Geburtstag haben, ihre Mutter sehen können und sie gleichzeitig eben ihren Job auf der einen Seite behalten kann, auf der anderen Seite vielleicht einen neuen bekommt, der irgendwie auch eine Zukunftsperspektive bietet. Und gleichzeitig sind das natürlich auch die auf einer persönlichen Ebene höchsten Einsätze, die man so haben kann. Also man merkt halt, sie kämpft halt wortwörtlich um ihr Überleben, nur dass halt eben die Mittel, die sie hat, sind, rechtzeitig zum Bewerbungsgespräch zu sein, den Zug zu kriegen, nach Hause zu kommen und ihre Arbeit irgendwie zu schaffen im Hotel. Und es ist ein Film, der Stress darstellen will, dem das gelingt. Entsprechend ist es halt auch keine entspannte Seherfahrung, die man sich so auf dem Sofa gönnen kann. Und ich würde, glaube ich, auf jeden Fall dazu raten, den im Kino mitzunehmen, wenn er sich noch anbietet. Die deutsche Synchro ist auch sehr akzeptabel. Also da verliert man nicht viel, wenn man sich den in Deutsch ansieht. Wie gesagt, Irene Drezels Soundtrack möchte ich nochmal hervorheben. Können wir, glaube ich, gleich auch einen ein kleines Beispiel vielleicht spielen?
César gewonnen tatsächlich auch, genau. Der Film wurde für den Schnitt und für die beste Musik ausgezeichnet bei den französischen Oscars, beim César. Und beim Venedig Film Festival hat er den Venice Horizons Award an den Regisseur gewonnen und auch an die Hauptdarstellerin Laure Calamy.
Ja, Laure Calamy, und die ist halt auch wirklich gut. Also die verkauft es halt die ganze Zeit. Und es gibt halt eine eindrucksvolle Szene, wo sie halt sich schminkt und dabei anfängt zu weinen und man einfach merkt, dass sie die Zeit nicht hat zu weinen, weil das ihr Make-up kaputt macht und dass sie dieses Zeitfenster nicht hat und einfach dagegen ankämpft. Das ist halt ein Schauspiel, das sie einfach komplett mit ihrem Gesicht machen muss und was sie halt aber komplett verkauft. Also das ist,
toll. Ja, das hatte ich, glaube ich, da gesehen, mein Liebhaber, der Esel und ich, da hat sie die Hauptrolle damals gespielt, genau. Das war so ein Roadtrip durch die Alpen war es, glaube ich, also war ganz unterhaltsam auf jeden Fall, da hatte ich sie, glaube ich, gesehen. Und der Regisseur hatte auch einen Spielfilm bisher gemacht, also sein Zweitwerk jetzt hier. Julie, eine Frau gibt nicht auf, in der Originalfassung, à plein temps, also Vollzeit quasi, ne? Ja. Hast du schon gesagt. Ja, und passend auf jeden Fall, sowohl zum Internationalen Frauentag als auch zum Bahnstreik, passt das doch hervorragend. Wir sind voll aktuell, auch wenn dieser Film aus dem Jahr 2021 stammt.
Sie wissen doch, ich trinke immer Kaffee, wenn ich den Radarschirm betrachte.
Natürlich weiß ich das.
Das wissen alle hier.
Und auch wir das wissen, Sir!
Filmstarts der Woche.
Genau, das war jetzt ein kurzer Einblick, ein kurzer Ausschnitt aus dem Soundtrack von Julia Plantin. Wir haben noch einen Film für euch gesehen, über den ich noch ein bisschen was erzählen möchte. Und zwar kennt der ein oder andere oder die andere jetzt vielleicht dann auch irgendwie das Wunderland in Hamburg. Das ist ja wohl die größte Eisenbahn, Modellbahn quasi der Welt. Soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe. In vielen, vielen Jahren ist hier also quasi eine riesige Welt entstanden und wächst auch immer noch weiter. Es wird ja immer noch weiter gebaut an diesem Miniatur-Wunderland. Und es gibt jetzt einen Dokumentarfilm, der die Entstehung dokumentiert auf der einen Seite, aber auch viel Einblick gibt in die in diese Welt, die da aufgebaut haben, vor allen Dingen halt eben die Brüder Frederik Braun und Gerrit Braun, die beiden Zwillingsbrüder, deren Geschichte wird hier auch erzählt, also es wird auch so ein bisschen was in die eigene Familiengeschichte reingeschaut, in die schwierige Kindheit, die beiden hatten und wie eben jetzt dann daraus dieser Traum entstanden ist, den sie halt verfolgt haben. Ich habe hier noch schön viele Zahlen, 1610 Quadratmeter Fläche, 39 Millionen Euro Baukosten, 1.050.000 Baustunden, 16.491 Meter Gleislänge, 4.669 Gebäude und mehr als 1,5 Millionen BesucherInnen im Jahr und 23 Millionen BesucherInnen bisher. Also extrem erfolgreich, wirklich das Ganze. Der Film erzählt das Ganze aus der Perspektive halt eben der beiden. Es gibt hier und da mal Talking Heads, wo sie halt eben auch erzählen aus ihrer eigenen Vergangenheit. Es gibt aber auch schöne Spielereien, wie halt eben eine animierte Form der beiden Brüder, wie sie durch ihr eigenes Wunderland spazieren. Es wird die Entstehung dieser Welt gezeigt. Aber es wird auch erzählt, wie diese Welt erweitert wird. Und zwar reisen sie dann auch mal nach Amerika und erleben dort halt eben auch so eine riesige Modellbahnanlage und haben dann eben den Wunsch und den Traum, gemeinsam eben auch mit den Künstlern und Künstlerinnen dort einen lateinamerikanischen Teil quasi auch aufzubauen in ihrer eigenen Welt, also diese Welt auch weiter zu erweitern und auch in Zusammenarbeit mit anderen. Und wie das dann zustande kommt funktioniert logistisch auch und in der Zusammenarbeit mit den anderen, das wird halt eben auch mit dokumentiert in diesem Film, der manchmal so ein bisschen rüberkommt, als wäre es dann doch irgendwie ein groß angelegter Werbefilm für das Wunderland. aber allen Fans dieser Anlage und überhaupt allen Modellbaufans einen sehr schönen Einblick gibt in eben diese Entstehung der Welt, in diese liebevolle Kleinarbeit, die darin steckt, in die Leidenschaft, die da drin steckt und die vielen, vielen Stunden und Tage und Wochen und Jahre, die da halt eben das Ding jetzt seit 2001 entwickelt wird und gebaut wird. Also schon echt hier ein guter und sehenswerter Dokumentarfilm, den Tobis da jetzt ins Kino bringt. Wunderland vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Schön, Dokumentarfilm, Kino quasi, gibt es hier jetzt auch auf der großen Leinwand der Multiplexe zu sehen.
Wir erleben gerade etwas, was Sie als technische Schwierigkeiten bezeichnen
können. Auch negativ, ich sehe nichts.
Nein, keine Sorge. Gehen Sie einfach wieder ins Bett und machen da weiter, wo Sie aufgehört haben.
Jo, ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir sind bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und erzählen euch noch, was sonst so noch läuft in dieser Woche. Und ja, da haben wir tatsächlich zwei Filme, die auch daran anschließen, an die Filme, die wir euch schon vorgestellt haben, hier Sultanas Traum, der Zopf und Drive Away Dolls in gewisser Weise ja auch. Man merkt irgendwie schon, dass das Internationaler Frauentagswoche ist quasi, ne?
Ja, auf jeden Fall merkt man das.
Auch mit den beiden Filmen, die wir noch vorstellen wollen. Maria Montessori, zunächst einmal ein Spielfilm, kein Dokumentarfilm. Und auch tatsächlich nicht der erste. Es gab ja vor ein paar Jahren irgendwie schon mal einen Film, der die Geschichte erzählt hat. Ja, was gibt's dazu zu sagen?
Ja, ist halt Ausstattungskino, Historienfilm über eine historische Persönlichkeit. Es wird eher so die Frühphase ihres Schaffens gezeigt, indem sie sich auf verschiedene Weise behinderten Kindern annimmt und für die eben Lernumgebungen schafft. Und das Ganze wird eben in der Umgebung des 19. Jahrhunderts erzählt mit den Steinen, die ihr in den Weg gelegt werden aus Sexismus und Behindertenfeindlichkeit. Nach allem, was ich gehört habe, ist es ein Film, der Maria Montessori sehr positiv darstellt. Also es gibt ja auch durchaus eigene Eugenik-Gedanken, die sie verfolgt hat als historische Figur. Also da könnte man durchaus auch was Gebrochenes erzählen. Und das hat dieser Film wohl entschieden nicht zu tun. Also es ist halt eben eher ein Wohlfühlfilm, wo man ihre heroische Seite sehen kann. Nach allem, was ich aus den Trailern bekommen habe, ist die Ausstattung aber sehr, sehr gut gelungen.
Auf jeden Fall. Neue Visionen hat den jetzt gebracht quasi. Und ja, wird sicherlich auch sein Publikum finden. Maria Montessori ebenfalls im Kino in dieser Woche. Dann haben wir einen schönen, weirden und eigenbrötlerischen Filmemacher namens Veit Helmer. Er kennt ihn vielleicht. Er hat Sachen gemacht wie Tuvalu oder Absurdistan vom Lokführer, der die Liebe suchte. Habe ich alle gesehen und sind schon echt strange und sehr schön anders irgendwie, weil er es halt auch immer wieder hinkriegt, seine Filme an verschiedensten Orten in der Welt zu erzählen und dann eben auch immer mal wieder irgendwie, also auch immer eigentlich ohne Worte, also ohne Dialoge. Die schwerste Disziplin vielleicht im Drehbuchschreiben umgeht er also hier gerne mal. Auch hier ist es wieder so bei Gondola, der Film spielt in den georgischen Bergen und erzählt die Geschichte von zwei Schaffnerinnen, Iva und Nino, die sich immer mal wieder begegnen quasi, denn sie arbeiten an den unterschiedlichen Seilbahnen. Eine fährt ins Tal und die andere auf den Berg. Und ja, die beiden treffen sich und verlieben sich ineinander. Ein Liebesfilm ohne Worte von Veit Helmer. Hat natürlich jetzt auch immer den großen Vorteil, dass er auch Menschen aus allen möglichen Ländern mitnehmen kann, quasi vor die Kamera stellen kann. Und die natürlich dann auch unterschiedliche Sprachen sprechen und das ist egal für den Film, denn der Film erzählt seine Geschichte. Gondola ist jetzt zu sehen in Kinos ab dieser Woche. Dann gibt es noch einen Dokumentarfilm zum Frauentag.
Genau, ihr Jahrhundert, Frauen erzählen Geschichte. Und das ist im Wesentlichen eine Collage aus Interviews, eben unterstützt durch Archivbilder und Fotos aus dem Leben von Frauen, die über 100 Jahre alt sind. Also man kriegt halt einfach Lebenserzählungen von sehr alten Frauen, die entsprechend viel erlebt haben und eben auch einen Blick auf die sich verändernden Zeitumstände werfen können. Also ihr Jahrhundert erzählt das letzte Jahrhundert aus der Perspektive von Frauen, die tatsächlich die ganze Zeit dabei gewesen sind.
Ja, genau. Auch der ist ab dieser Woche zu sehen. Ihr Jahrhundert, Frauen erzählen Geschichte. Es ist, was es ist. Genau. Also sicherlich interessante und spannende Geschichten hier von Menschen aus aller möglichen Ländern tatsächlich auch, ja. Ne? Die hier zusammenkommen und ihre Geschichte erzählen. Schön. Dann gibt es einen neuen Film von Ofir Raul Greiser, ein israelischer Regisseur ist es, ne? Der hat auf jeden Fall The Cake Maker damals gemacht, eine schöne Liebesgeschichte, eine schöne schwule Liebesgeschichte, und er erzählt jetzt hier Amerika, die Geschichte des Schwimmlehrers Eli, der aus Chicago nach Israel zurückkehrt. In seiner alten Heimat trifft er dann auf seinen Kindheitsfreund Yotam und dessen Verlobte Iris. Bei einem Ausflug zum See geschieht ein Unfall, der alles verändert. Amerika ab jetzt auch zu sehen in den deutschen Kinos.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Yeah, wir haben noch ein bisschen Zeit, also eine gute halbe Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Das reicht für einige schöne Empfehlungen aus der Filmriss-Sofa-Ecke. Vielleicht auch ein paar Dinge, bei denen wir euch vielleicht gegebenenfalls eher abraten würden. Keine Ahnung, aber wir wollen reden zunächst einmal über den Horrorfilm der Woche. Und da... Ich glaube, ich muss das wirklich mal eher einsprechen lassen, als dass ich das jetzt hier versuche zu intonieren. Ich glaube, ich übergebe mal das Mikrofon an den Flo, der in der Leitung ist. Und klar, wenn es um Horrorfilme geht, dann ist der Flo nicht weit. Hi!
Hallo!
Es riecht nach Horror. Du hast dir einen kleinen, vielleicht feinen Film aus Norwegen angeschaut, mit seinen, ja doch, 75 Minuten oder so, auch recht kurz und knackig. Das ist ja sowieso immer eine gute Voraussetzung eigentlich erstmal, ne? Guckt sich gut weg. Ist das bei Dark Windows auch so?
Ja, guckt sich gut weg, beschreibt, glaube ich, schon relativ gut, was da alles so los ist in den 80 Minuten. Ist ein Film aus Norwegen. Ich habe auf der Blu-ray ist er trotzdem auf Englisch und Deutsch. Also ich vermute, er wurde auch in Englisch gedreht.
Ja.
Und ist im Grunde so ein bisschen so ähnlich wie, ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich behaupte es einfach mal, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Es geht um eine Gruppe von Teenagern oder jungen Erwachsenen, bei denen im Freundeskreis eine Person gestorben ist, aufgrund von Dummheiten. Ich glaube, besser lässt sich's nicht beschreiben. Und deswegen trauern die alle und dann ziehen sie sich halt zusammen zurück in ein Sommerhaus, was irgendwie auf dem Land ist. Ganz weit weg natürlich wieder von allem, wie es halt so ist.
Sowieso.
Und dann passieren komische Dinge, irgendwie Fenster sind auf einmal offen, die eigentlich zu waren. Es ist alles irgendwie creepy, dann haben die alle noch irgendwie ihre eigenen Probleme. Der eine ist gefühlt schon Alkoholiker mit irgendwie, ich weiß nicht, wie alt die sein sollen. Ich hatte das Gefühl, die sollen irgendwie so 16 bis 18 sein oder waren noch nicht mal eigentlich... alt genug, um Alkohol kaufen zu dürfen, aber trotzdem sehen sie halt wieder aus wie
Anfang 20 oder so. Ja, genau.
Auch, ja. Also als der eine mal gefragt wird nach dem Ausweis zum Alkohol kaufen, dachte ich so, echt? Der soll noch nicht alt genug sein? Keine Ahnung. Ne?
In Norwegen ist das vielleicht anders, ich weiß es nicht.
Weiß nicht, vielleicht darf man erst mit 25 Alkohol kaufen oder ja, so.
Vielleicht.
Ja, genau. Und dann kommt halt jemand, der sie umbringt oder so ähnlich.
Nein, Spoiler. Also es handelt sich nicht hier um Haunted House Horror, sondern schon eher um einen Psychopathen.
Ja, es ist auf jeden Fall weniger Haunted House und halt eher dieses, wie gehen die Teenies mit ihrer Trauer um, und gleichzeitig ist da noch irgendwer, der ihnen ans Leder will. Im Grunde.
Ja.
Oder irgendetwas, je nachdem dann, ne?
Wie ist das inszeniert? Ist das irgendwie spannend gemacht?
Es geht. Es guckt sich weg. Wie gesagt, das war es irgendwie auch schon. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, guckt euch den auf jeden Fall an. Der hat halt 80 Minuten, der macht nichts neu, aber wenn man halt nach Neuem lechzt und mehr Horror oder Horror-Thriller möchte und gerade nichts anderes hat, dann kann man das schon mal einwerfen. Man ärgert sich jetzt nicht zu Tode aufgrund von Dummheiten oder sonstiges. Er hat aber auch keine großartigen Herausstellungsmerkmale wie besonders kreative Tötungsszenen oder sonstiges, wo man ja manchmal sagen kann, ja, ich kann über viel Dummheit hinwegsehen, wenn dann wenigstens der Gore stimmt oder so. Ja, irgendwo dazwischen.
Ja, also ich habe auch mal reingeguckt, so irgendwie in die letzten 15 Minuten oder so, hatte ich mal so ein bisschen mir das angeschaut. Tatsächlich auch ohne Ton, aber gut.
Spoiler! Ist beim Spannendsten gelandet.
Ja, also so auf der Bildebene versucht mir das irgendwie quasi anzueignen. Und ja, es ist schon irgendwie, die haben schon viele Horrorfilme, glaube ich, geschaut und da auch ziemlich viel dann auch so mitverarbeitet. Ne? Also ich fühlte mich dann doch sehr daran erinnert, so an die klassischen Dummheiten, die Opfer halt eben angesichts einer Bedrohung dann auch gerne mal an den Tag legen in Filmen wie diesen.
Und auch davor, das, was sie versuchen halt mit diesen ganzen, dass die irgendwie alle so am Trauern sind und halt, ne, irgendwie Schuldgefühle, sonstiges und so. Das kann schon funktionieren, das hat, finde ich, da jetzt aber irgendwie, das war dann doch wieder so, sie versuchen es aufzumachen, aber dann ist es halt irgendwie so halbgar, dass du so denkst, so, dann lass halt einfach weg. So ein bisschen, also so ging es mir so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, so, es ist halt dann nichts Halbes und nichts Ganzes, was die ganze Nicht-Horror-Komponente angeht und dieses ganze, den etwas mehr dramatischen Teil, den Drama-Teil, wo es halt darum geht, dass eine Gruppe von Freunden um eine Freundin trauert, für deren Tod sie irgendwie verantwortlich sind. So. Oder wo sie auf jeden Fall mit dabei waren, als sie gestorben ist und alles. Dafür ist es dann wieder irgendwie, finde ich, weiß nicht, das können, haben bei mir mit den Schauspielern, mit den Schauspielerinnen nicht ganz funktioniert.
Dark Windows, Fenster zur Finsternis. Auch so ein Titel.
Ist auch nicht. Ich glaube, der ist schon okay. Den finde ich, also. Der
macht der Sinn?
Geht. Also, das geht halt zwei, dreimal darum, dass Fenster offen sind, sage ich mal.
Ah, okay. Ist der zweite Spielfilm vom Regisseur Alex Herron. Und hat sonst vor allen Dingen viele Musikvideos inszeniert und Sachen irgendwie fürs Fernsehen gemacht. Ja, sein zweiter Horrorfilm tatsächlich auch. Vorher gab es Leaf im Jahr 2022, also auch schnell weggedreht hier das Ganze. Da ging es um eine Frau und satanische Symbole und Rituale. Gut. Vielleicht werden wir da ja noch mehr sehen von ihm. Jetzt also erstmal Dark Windows, Fenster zur Finsternis von Atlas auf DVD und Blu-ray erhältlich. Ihr könnt euch auch am Ende der Sendung beim Filmriss Filmquiz eine mitnehmen. Und ja, ich sage Tschüss zu Flo und gebe ab an Flo quasi. Denn ihr habt uns ja noch was eingesprochen. Schön, dass ihr zusammengekommen seid. Der liebe Flori ist ja gerade in den Vereinigten Staaten. Ne? Mhm. Und da habt ihr eine Fernschalte gemacht und euch unterhalten mit dem Blick auf die Oscars über einen der nominierten Filme, der jetzt bei Amazon Prime zu sehen ist, nämlich American Fiction. Und deswegen sage ich Tschüss, Flo. Und hallo Flo und Flo.
Ja, hallo an alle da draußen. Hier sind Flori und Flo, der doppelte Flo. Wir haben uns noch American Fiction angeschaut. Ein Film, der ein Regiedebüt darstellt von Court Jefferson, der in den Hauptrollen auch einige durchaus mehr oder weniger bekannte Namen hat, die aber vielleicht in Deutschland jetzt auch nicht so super, super riesig sind. Die Hauptrolle spielt Jeffrey Wright. Das ist so eine Art auch Familienfilm. Dessen Bruder wird von Sterling K. Brown gespielt, der jetzt auch für den Oscar nominiert wird. Wirklich ein sehr, sehr guter Cast so insgesamt. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nicht die super großen Namen sind und dadurch, dass es vielleicht auch ein Thema ist, was in Deutschland ein bisschen nischiger ist, hat es leider, aus meiner Sicht wirklich leider, weil ich kann schon mal sagen, ich fand den Film wirklich, wirklich sehr ansprechend und gut, hat der es in Deutschland nicht ins Kino geschafft, in Amerika allerdings immerhin schon. Ja, worum geht es in American Fiction? Wir haben einen Autor, der aus einer afroamerikanischen Familie kommt und der eben Literatur veröffentlicht, also ein Schriftsteller, die zu seinem Ärgernis immer so als, also in den Sektionen, zum Beispiel in den Büchereien in Amerika oder in den Buchhandlungen, immer in den Sektionen irgendwie schwarze Literatur oder afroamerikanische Literatur sozusagen ja, eingeordnet wird und er wehrt sich eigentlich dagegen, weil er sagt, also ich bin zwar schwarz-afroamerikaner, aber meine Literatur ist jetzt nicht spezifisch afroamerikanisch, sondern das ist eben aus seiner Sicht Literatur sozusagen wie jeder andere auch, in dem Sinne, dass es für ihn jetzt keinen Unterschied macht, wer die halt schreibt sozusagen. Und das ist halt eine Sache, die ihn sehr ärgert. Gleichzeitig hat er als Schriftsteller nicht so super, super viel Erfolg. Und nachdem ihm sein Publizist irgendwann mal so sagt, so von wegen, naja, das könnte so ein bisschen damit zusammenhängen, dass deine Literatur, also dass du ein schwarzer Autor bist, dessen Literatur allerdings in Anführungsstrichen nicht schwarz genug ist, also von der Thematik, die in den Büchern behandelt wird, was ihn natürlich auch durchaus aufregt, dieser Kommentar, ist er dann eben so wütend, dass er quasi so eine Art Parodieroman veröffentlicht unter einem Pseudonym. Dieser Roman trägt dann auch den sehr subtilen Titel Fuck. Und der wird dann auf einmal zu so einem großen Hit, weil auf einmal die ganzen Kritiker und auch das und auch die Leserschaft dann auf einmal darauf anspringt. Also da geht es dann, was weiß ich, um irgendwelche Drogengeschäfte und übelste Milieu-Sachen halt irgendwie. Und das finden dann auf einmal die Kritiker und das Publikum und die Leserschaft, wobei man auch eben dazu sagen muss, dass die eben auch durchaus aus Menschen besteht, eben die nicht schwarz sind. Die findet dort dann auf einmal großen Anklang und auf einmal ist er unter seinem Pseudonym ein gewisser Star und ist dadurch natürlich irgendwie nochmal mehr, auf Unverständnis irgendwie gebürstet. Das ist die eine Hälfte dieses Films, muss man dazu sagen. Das ist sowas eben, was ja sehr offensichtlich eben in so eine satirische Richtung geht. Die andere Hälfte des Films, die allerdings, finde ich, genauso wichtig ist und die in den Besprechungen des Films, zumindest wenn man so oberflächlich drauf guckt, fast so ein bisschen kurz kommt, ist, dass der Film gleichzeitig eben auch eine Familiengeschichte ist. Also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, Jeffrey Wright spielt halt eben diesen Schriftsteller, um dessen Bücher es dort geht. Sterling K. Brown spielt seinen Bruder, der, glaube ich, irgendwie Arzt ist, meine ich zumindest, oder jedenfalls auch irgendwie einen Doktortitel hat, genauso wie Jeffrey Wright auch. Und es geht eben auch darum, dass die gemeinsame Mutter sozusagen so langsam oder sicher an Alzheimer erkrankt. Also eben so Familienkonstellationen, die dort eine Rolle spielen. Andere Familienmitglieder sind auch bereits schon tot und es geht auch um die Aufarbeitung davon. Und das ist ein Teil, der, finde ich, eigentlich genauso wichtig ist in der Geschichte, weil er eigentlich genauso viel Raum einnimmt. Und der, finde ich, auch fast sogar noch ein bisschen besser funktioniert als der satirische Teil. Das wäre so ein grob Umriss der Handlung. Flo, du hast den Film nicht im Kino gesehen, sondern dann sozusagen jetzt, wo er bei, ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs gesagt hatte, bei Amazon Prime jetzt läuft. Wie ist es dir ergangen mit American Fiction?
Ich bin auch bei dir, dass ich sagen würde, dass mich die Familiengeschichte fast mehr interessiert hat als der ganze Satire-Part, beziehungsweise, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, dass die Gewichtung für mich ein bisschen falsch gelegt ist. Aber ich fand auch alles irgendwie relativ spannend. Ja, ich glaube, ich fand den Film nicht ganz so gut wie du. Mhm. Ich fand das auch unterhaltsam, auf jeden Fall. Ich hatte schon einige gute Lacher, gerade wenn es später gibt dann noch einen anderen Subplot, der darum handelt, dass er einen Buchpreis verleihen soll und in dieser Jury sitzt. Und das ist halt für mich auf jeden Fall auch das komödiantische Höhepunkte da, wenn die da sitzen zu fünft. Es hat alles irgendwie sehr gut gepasst. Also ich bin auch gar nicht böse, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Das habe ich auch schon gesagt. Es ist, finde ich, jetzt kein Film, wo ich der Meinung bin, da bin ich jetzt ganz, ganz arg traurig, dass ich den nicht auf der großen Leinwand gesehen habe, weil ich finde, der funktioniert durchaus auch gut im Heimkino. Wir hatten es eben im Vorfeld schon davon. Das könnte natürlich trotzdem durchaus davon profitieren, wenn man ihn im Original guckt, dann mit Untertiteln oder sowas, weil es ja eben da um eben wie Gesellschaftsschichten oder sowas und etc. sprechen auch geht und wie da Leute sich auch ausdrücken und das halt eine große Rolle spielt. Bei mir war es dann nur, ohne jetzt zu viel zu verraten, das Ende hat mich halt ein bisschen, das hat für mich ein bisschen was kaputt gemacht, sag ich mal. Das fand ich irgendwie nicht ganz so glücklich. Ansonsten, wie gesagt, gerade die Beziehung zwischen Jeffrey Wright und Sterling Browns Figur, die Brüder, die fand ich irgendwie ziemlich cool tatsächlich. Ich glaube, wenn mich alles täuscht, er ist Schönheitschirurg.
Also ja,
irgendwie okay. Sowas. Er ist irgend sowas, was eigentlich viel Geld verdient und so. Und dann aber anscheinend ja hier, ne, durch. Er hat auch sein ganz eigenes Drama am Laufen, Sterling K. Brown. Das fand ich
ja auch definitiv. Definitiv. Und das wird ja auch so ein bisschen auch dann fürs Komödiantische auf jeden Fall auch gespielt, sage ich mal, so seine Hoch- und Tiefphasen sozusagen. Aber ich glaube, was mir an dem Film auch gefallen hat, ist, dass es ja ein Film ist, der ja auch fast schon bewusst auf so eine etwas überzeichnete Ebene, aber ja auch mit Konventionen bricht. Also es ist ja auch ganz klar, diese Familie, wie gesagt, drei Geschwister, alle haben Doktortitel, die ja auch ganz klar mit diesen Konventionen bricht, von wegen, was halt eben, um es jetzt mal so auszudrücken, was die Darstellung schwarzer afroamerikanischer Figuren im Kino oder eben in der Literatur, was die eben sein kann und was nicht. Also um den Gegenentwurf zu zeigen, ganz am Anfang sieht man eine andere schwarze Autorin, deren Buch mit dem Titel We Lives in the Ghetto halt eben irgendwie sehr viel Erfolg hat. Und er zeigt eben, naja, natürlich ist das eine Seite, aber das ist eben nicht die einzige Seite sozusagen, wie eben ja das Leben auch von schwarzen Menschen in den USA sein kann. Und mit diesen Konventionen zu brechen und auch so ein Stück weit eben den Zuschauer und eben auch den Kritiker, der vielleicht auch selber nicht schwarz ist, zu fragen, so von wegen, naja, welche Erwartungen hast du denn, wenn du eine Geschichte liest oder siehst, wo eben dir gesagt wird, okay, da geht es jetzt irgendwie um die in Anführungsstrichen African-American Experience oder so, dass mit solchen Konventionen halt gebrochen wird, dass das hinterfragt wird, das fand ich generell sehr clever. Wo ich dir zustimme, also das Ende, das ist ambitioniert. Ich weiß auch nicht, ob es so hundertprozentig funktioniert. Hat es für mich wahrscheinlich auch nicht. Ich fand auch vorher schon, dass dieser satirische Teil, weshalb ich auch finde, dass der vielleicht gar nicht unbedingt die größte Stärke ist dieses Films, dass der sich so ein bisschen wiederholt, dass man irgendwann denkt so, okay, wir verstehen jetzt, das ist halt der Witz sozusagen. Er spielt jetzt, also er tut jetzt so, als würde er diesen völlig übertriebenen Roman schreiben und auf einmal finden das alle gut und so. Wir haben es verstanden. Ich finde dann aber das, was du angesprochen hast, das mit der Jury deshalb so clever, weil man dort auch die gerade von mir angesprochene Autorin dieses anderen sozusagen schwarzen Bestsellerbuches auch kennenlernt und auch sozusagen auch da so ein bisschen hinterfragt. Also Jeffrey Wrights Figur hat ja am Anfang des Films eine sehr negative Meinung zu ihr und meint im Prinzip, die hat halt überhaupt keine Ahnung, die schreibt halt einfach nur diesen relativ billigen Roman und dadurch, dass das Thema halt Leute interessiert, hat er halt Erfolg und man merkt dann halt so ein bisschen, nee, bei der Figur gibt es auch so ein bisschen mehr. Und das sind, finde ich, so diese Nuancen, die den Film dann doch, finde ich, sehr sehenswert machen. Ich finde auch generell diese Verknüpfung eigentlich von diesem satirischen und diesem Familienelement deshalb auch gelungen, weil ich halt sehe, dass das ja alles irgendwie dieser größeren Thematik zuarbeitet, dass das ja alles so ein bisschen dieser eigentlich auch Schrei ist nach Aufmerksamkeit, so von wegen, hey, steckt uns nicht in eine bestimmte Box und unsere Geschichten, weil das kann mehr sein, das kann alles Mögliche sein, ja, wir wollen halt, dass auch diese Geschichten ausbrechen können aus diesen bestimmten Konventionen. Das müssen keine Geschichten sein über Sklaverei oder über das Ghetto, nicht, dass die nicht wichtig wären, aber es kann eben mehr sein und da arbeiten beide Teile dieser Geschichte, finde ich, eigentlich recht gut dann doch miteinander zusammen. Ja, weshalb ich den Film dann doch deshalb wirklich gelungen finde, auch weil er eben gewissermaßen auch unbequeme Fragen an den Zuschauer hat und nicht einfach nur so ein klares, ja, Schwarz-Weiß-Bild sozusagen zeichnet, von wegen man kann als Zuschauer relativ leicht, wird man von alleine gelassen, weil man halt den Film anguckt und sagt, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern der Film sagt ja so ein bisschen auch dem Zuschauer, so ein bisschen hält er ja ganz klar den Spiegel vor. Und ja, das war halt was ich durchaus mochte. Und ich glaube, wenn man ihn im Kino sieht, können natürlich Gags auch nochmal besser funktionieren, dadurch, dass man den mit einer Crowd halt guckt und dadurch dann ja auch irgendwie so ein gemeinschaftliches Gefühl dann ja auch irgendwie aufkommt, ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht behaupten, dass es irgendwie ein schlechter Film ist oder sowas. Ich hatte nur, ich habe dann auch im Nachhinein, weil ich auch wirklich, ich saß halt auch drin und war so, ja, sehe ich alles. An manchen, ich verstehe auch, warum, ne, man hat das mit genügend anderen Filmen schon teilweise, warum du teilweise bei vielen Thematiken auch einen Holzhammer auspacken musst, gerade teilweise vielleicht auch bei amerikanischem Publikum oder halt einfach allgemein, wenn du ein breites Publikum ansprechen willst und denen wirklich zeigen willst, was deine Message ist, da brauchst du manchmal einen sehr großen Holzhammer. Mhm. Aber irgendwas hat sich für mich trotzdem manchmal komisch angefühlt und als ich dann halt ein bisschen durchgeguckt habe, habe ich mitbekommen, dass der Roman, auf dem es basiert, ja anscheinend erst schon 2001 erschienen ist. Oh. Und ich glaube, und dann finde ich, da ist für mich auch einiges klar geworden, weil das da natürlich tief reinpasst, weil du hattest in den 90ern ja sehr viel mehr, auch also jetzt in Richtung Filme guckst oder ne, also auch Bücher, die erschienen, ich glaube Boys in the Hood basiert ja auch auf einem Buch, glaube ich, oder so. Diese ganzen, also du hattest ja die ganzen Sachen, die der Film auch noch viel mehr kritisiert, als warum ist das die breite Wahrnehmung der afroamerikanischen Erfahrung, war ja damals noch viel, viel größer, einfach diese ganzen Ghetto-Geschichten und sowas, weil heutzutage sind wir vielleicht nicht extrem viel weiter, aber wir sind auf jeden Fall weiter als das, was zum Teil kritisiert wird, würde ich behaupten. Und deswegen fühlt es sich dann wieder so an, wie, ja, der Film ist eigentlich 20 Jahre zu spät. Das Problem ist aber nur, vor 20 Jahren wäre er halt nie gemacht worden, aufgrund von der systemischen Problematik, die der Film selbst anspricht. Ja, auch so. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis dann auch so ein bisschen. Ja, aber das fand ich ganz gut zu wissen auf jeden Fall nochmal.
Ja, verstehe ich schon, was du meinst. Klar kann man natürlich auch sagen, so der Film dadurch, dass er halt sagen möchte, er bricht mit bestimmten Konventionen, ist er dann filmisch an manchen Punkten ja doch, also bis auf das Ende, aber dann doch ist es ja doch irgendwo eine relativ konventionelle Familiengeschichte. Ansonsten wäre es auch wahrscheinlich bei den Oscars nicht irgendwie groß angeklungen, wenn es jetzt super weird, artsy-mäßig gewesen wäre. Aber das auch an diejenigen, die halt nicht wissen, was, also oder die wissen möchten, was für eine Art von Film das ist ein Film, der sich sehr gut entspannt in dem Sinne gucken lässt, weil er halt, also das ist jetzt kein Film, wo man das Gefühl hat, der ist jetzt irgendwie experimentell, man könnte dem nicht folgen oder so, sondern der ist eigentlich ziemlich geradlinig, wie gesagt, bis auf das Ende, was dann ein bisschen ambitionierter ist und vielleicht da auch so ein bisschen den also so ein bisschen außer Bahn läuft sozusagen. Aber ich stimme dir da grundsätzlich schon zu. Ja, also mein Fazit ist, mir hat er echt gut gefallen. Ich verstehe aber durchaus auch deine Vorbehalte, sage ich mal, dass er ein bisschen fast aus der Zeit gefallen wirkt. Ja, müsste ich jetzt tiefer drüber nachdenken, aber finde ich grundsätzlich spannend, definitiv den Punkt. Ja, ich würde sagen, wer dessen Interesse geweckt wurde oder wer jetzt natürlich noch die Oscars sozusagen vor den Oscars, die ja dann am 10. März stattfinden, wer da sozusagen noch seine Watchlist sozusagen vervollständigen möchte, der hat jetzt auf Amazon Prime die Möglichkeit, ich würde sagen, 1,5 bis 2 Empfehlungen von uns sozusagen. Also durchaus. Kann man sich durchaus angucken. Also aus meiner Sicht natürlich auch eine volle Empfehlung. Genau, American Fiction von Court Jefferson, Regiedebüt, jetzt also auf Amazon Prime zu sehen.
Ja, am Sonntag die Oscars, natürlich ganz klar, da wollen wir auch dann drauf blicken in der kommenden Woche. Ihr habt auch jetzt noch die Möglichkeit, einiges nachzuholen, natürlich im Vorfeld. Unter anderem gibt es jetzt auf DVD Anatomie eines Falls und auch natürlich als Stream. Playon hat ihn herausgebracht. Sandra Hüller hier grandios im Film von Justine Triet, der ja auch in Cannes gewonnen hat. Und ja, sie ist ja jetzt nominiert und der Film ebenfalls als bester nicht englischsprachiger Film, Anatomie eines Falls, also jetzt auf DVD und Blu-ray und im Stream. Ja, und wenn wir sonst so auf die Sofa-Ecke blicken, wir haben aktuell Avatar bei Netflix als Serie jetzt ganz neu gestartet. Wir erinnern uns natürlich an die Zeichentrickserie, die sehr erfolgreiche, legendäre. Wir erinnern uns aber vor allen Dingen auch irgendwie mit Schrecken an den Film von M. Night Shyamalan, The Last Airbender, Avatar, Herr der Elemente. Der Film war eher nix. Jetzt versucht es eine neue Serie mit einer weiteren Live-Action-Adaption, also quasi wirklich einer Spielfilm-Adaption, nicht animiert, aber klar, so viele Special Effects wieder drinstecken, kann man auch schon fast von einem Animationsfilm sprechen. Albert Kim hat das Ganze inszeniert und entwickelt, ist jetzt also bei Netflix zu sehen, Avatar, der Herr der Elemente. Ob sich lohnt, wissen wir noch nicht so richtig. Kritiken sind eigentlich ganz gut von Fans vor allen Dingen. Und es ist ja der erste von vielen, die kommen. One Piece beispielsweise kommt ja auch als Realfilm-Adaption. Ob das dann so gut funktionieren wird, das werden wir dann noch erfahren. Ihr könnt auf jeden Fall euch auch hier schon mal drauf vorbereiten und einarbeiten, denn wir haben die Sammelbände von Avatar, Herr der Elemente, aus dem CrossCult Verlag für euch am Ende der Sendung zu gewinnen. CrossCult sowieso natürlich mit Romanen, mit Comics, mit Puzzles, mit allem Möglichen, halt irgendwie das komplette Avatar-Sortiment im Angebot. Also auch da was für Fans zu holen. Und dann hätte ich noch einen weiteren Film in der Filmriss-Sofa-Ecke und hier was ganz anderes, nämlich ein Klassiker. Es handelt sich um Francis Ford Coppolas One from the Heart. Der ist jetzt bei Studio Canal neu erschienen als DVD und Blu-ray, als 4K und auch digital. Ja, der fünffache Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola, Schöpfer von Meisterwerken wie Apocalypse Now, Der Pate oder auch Der Dialog, unternahm in den frühen 1980er Jahren mit One from the Heart einen filmischen Ausflug in die Welt des Musicals. Ja, jetzt gibt es eine wirklich umfangreiche und liebevoll gestaltete Collector's Edition mit Blu-ray und 4K. Und die entführt uns also nochmal in die glitzernde Welt von Las Vegas, wo Liebe, Leidenschaft und die Suche nach dem wahren Glück auf faszinierende Weise miteinander verwoben sind. Nun in einer aufwendig restaurierten Version, kommt der Film ins Heimkino zurück. One from the Heart aus dem Jahr 1981. Ja, mit Nastassja Kinski unter anderem, die da drin zu sehen ist, Frederick Forrest und Terry Garr, Raul Julia, Francis Ford Coppolas One from the Heart in der Reprise-Fassung quasi jetzt nochmal zu haben und zu erleben und auch zu gewinnen am Ende der Sendung. So, und dann haben wir noch ein kleines bisschen Musik aus unserem Soundtrack des Monats von Dune 2 und gleich haben wir dann noch den Olli für euch und unsere schöne Reihe und seine Reihe, vor allen Dingen seine schöne On the Cutting Floor mit Anekdoten aus der Filmgeschichte. Aber erstmal Musik.
Der Soundtrack des Monats.
On the Cutting Floor. Episoden vom Filmset. Marlon Brando und der grüne Koffer. You'll believe a man can fly. Dieses Versprechen geht dem bis dahin wohl ambitioniertesten Projekt der Filmgeschichte voraus. Superman. Die 1970er Jahre. Die Produzenten Alexander und Ilya Salkin, ein Vater-Sohn-Gespann, stehen vor einer aufreibenden Reise. Eine Menge kann schiefgehen und noch viel mehr wird auch schiefgehen. Zu Beginn jedoch muss das Projekt ins Laufen gebracht werden. Bekannte Namen müssen her. So kann man den Der Pate-Autor Mario Puzo begeistern, erste Drehbuchentwürfe zu schreiben. Marlon Brando wird für die Rolle des Joel, Supermans Vater, gewonnen und damit ist auch Gene Hackman als Antagonist Lex Luthor an Bord. Nach einigem Hin und Her nimmt Richard Donner auf dem Regiestuhl Platz und es kann losgehen. Zu Beginn will der Regisseur sein Ass im Ärmel kennenlernen. Gemeinsam mit Freund und Autor Tom Mankiewicz und Ilya Sorkin besucht er Marlon Brando in dessen Apartment. Auch für Sorkin ist es das erste Mal, dass er dem großen Star gegenübertritt. Um sich auf den Termin vorzubereiten, berät sich Donner vorher mit Brandos Agenten und fragt, ob es etwas gibt, worauf er achten müsse. »Ach, eigentlich nichts«, erwidert der Agent. »Lediglich vielleicht, naja, er ist ein Freund der grünen Kofferstrategie.« »Grüne Kofferstrategie? Was ist das?«, fragt Donner. »Naja, er ist ziemlich faul. Wenn er dich davon überzeugen kann, dass sein Charakter wie ein grüner Koffer aussieht, wirst du am Ende einen grünen Koffer filmen, während er seinen Dialog ganz bequem von zu Hause aufnimmt. Pass da auf, er ist sehr clever.« Auf grüne Koffer vorbereitet, geht Donner in das Meeting.
Nach 2 Stunden Smalltalk kommt Brando endlich auf den Film zu sprechen. »Wie sieht es eigentlich aus mit Bagels?«, fragt er. Der Regisseur und seine Begleiter schauen sich ratlos an. »Vielleicht sieht Joel ja wie ein Bagel aus und hat seinen Sohn in der Form eines Menschen gezeugt, da er wusste, dass er ihn zur Erde schickt.« Donna ist sprachlos. Er war auf grüne Koffer gefasst, aber das bringt ihn aus dem Konzept. Brando fährt fort. »Woher wissen wir denn, wie Kryptonier aussehen? Vielleicht sehen sie wie Bagel aus.« Ilya Sorkin sitzt wie versteinert auf seinem Stuhl. »Oh mein Gott, der Mann ist durchgeknallt, wir sind am Ende.« In seinen Gedanken sieht er sich bereits auf der Flucht vor seinen Gläubigern nach Brasilien. Und Brando macht weiter. »Und woher wissen wir denn, wie diese Leute reden? Vielleicht geben sie nur irgendwelche Geräusche von sich und wir übersetzen dann mit Untertiteln.« Schließlich erlangt der Regisseur wieder die Fassung und stammelt, »Also jedes Kind weiß, wie Supermans Vater aussieht, und zwar schon seit den 1930ern, und er sieht nicht wie ein Bagel aus und er gibt auch nicht irgendwelche Geräusche von sich.« »Ich rede Unsinn, oder? Na dann gut.« Von dem Moment an ist Marlon Brando folgsam. Er erscheint jeden Morgen pünktlich am Set, euphorisch bewirbt er das Projekt, sogar Freunde bringt er mit. Und er steckt seine beispiellose Mammutgage von 3,7 Millionen US-Dollar ein. Nur seinen Text will er nicht lernen. Wenn er ihn vorher nicht kennt, gibt er seinem Auftritt mehr Authentizität, meint er. Seine Zeilen werden schließlich auf große Tafeln geschrieben, damit er sie ablesen kann. Das Ergebnis spricht für sich und der Rest ist Filmgeschichte.
Hey, kommt schon, haut ab, ihr zwei. Ihr stört seine Konzentration.
Oh, Entschuldigung.
Also bis dann, Jungs.
Sie sind der größte Herr Sullivan.
Ruhe,
du störst seine Konzentration. Oh nein. Verzeihung, halt die Klappe.
Filmriss, Filmquiz.
Genau, in der letzten Woche gab es Prisoners von Denis Villeneuve natürlich, passend zu Dune. Und in dieser Woche gibt es ein neues.
Ich habe versucht, ein ernsthafter Mann zu sein, verstehen Sie? Habe versucht, das Richtige zu tun, ein Mitglied der Gemeinde zu sein, die Kinder groß, Danny, Sarah gehen beide zur Schule, hebräische Schule, ein gutes Frühstück. Gut, Danny geht in die hebräische Schule, Sarah hat keine Zeit dafür, denn meistens wäscht sie sich die Haare. Offenbar sind dazu mehrere Schritte nötig, aber das müssen Sie Maschek ja nicht sagen. Sagen Sie ihm nur, ich brauche Hilfe, bitte. Ich brauche Hilfe.
Ja, und wenn ihr keine Hilfe braucht, sondern wisst, dass das war, dann schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche den Roman und Kinofreikarten zu Der Zopf. Und zu Wunderland haben wir Freikarten, sowie die Sachen, die wir euch eben dann noch in der Sofa-Ecke vorgestellt haben. Und da läuft schon der Abspann. Wir sind raus für diese Woche. Nächste Woche am Samstag dann wieder neue Filme bei Filmriss, dem Kinomagazin eures Vertrauens. Bis dann. Tschüss.
Okay, Simon Rode, das ist für Filmriss. Schönen Tag wünsche ich.